Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen. Heute erleben wir hier eine wirkliche Pionierin. Monika Stab ist oft die Erste, die in einem Land mithilft, den Frauenfußball auf eine richtige Basis, auf feste Füße sozusagen zu stellen. Sie hat in Pakistan, in Katar, in Palästina, sogar in Nordkorea Fußballerinnen und Trainerinnen ausgebildet. Insgesamt in 80 Ländern auf dieser Welt. Wir erreichen Sie jetzt in Saudi-Arabien. Hallo nach Riad, schönen guten Tag.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Frau Stab, kürzlich hat eine Sportredakteurin des Berliner Tagesspiegel erklärt, für mich ist Monika Stab die Trainerin des Jahres 2021. Und zwar, weil sie das gerade gegründete Frauennationalteam Saudi-Arabiens trainieren. Und damit ja was Historisches anpacken. Also was Historisches. Ist das eine Herausforderung, die Sie lieben oder vor der Sie eigentlich doch eine Menge Respekt haben?
Tja, natürlich beides irgendwo, aber es ist halt ein Abenteuer und es macht einfach Spaß, mit diesen Frauen, mit den Mädchen zu arbeiten, die ja so jahrelang darauf gewartet haben und jetzt komme ich ja so ein bisschen als Messias, ich weiß gar nicht, wie sie mich immer nennen, Mutter Teresa oder ein Engel kam von oben runter geflogen, also ich habe da so verschiedene Namen schon bekommen und es ist einfach für die so, ja, eine Erleichterung, kann man sagen, jetzt endlich diesem runden Leder nachzujagen und dass jemand da ist, der das fördert, der sie unterstützt bei der Entwicklung. Und von daher ist es für mich eine tolle Aufgabe, die ganz, ganz viel Spaß macht und ich gerne mache.
Im Frühjahr soll das erste Länderspiel des gerade gegründeten Frauenfußballnationalteams von Saudi-Arabien stattfinden. Darauf fokussiert unser Gast, Trainerin Monika Stab, ihre Spielerinnen. Ja, Spielerinnen, Frau Stab, damit fängt es ja eigentlich an. Es ist ja, Sie haben es ja eben schon gesagt, noch gar nicht lange her, dass Frauen dort überhaupt in Saudi-Arabien Fußball spielen können. Haben Sie denn schon einen Kader zusammen?
Ja, wir haben schon etwa 30 Fußballerinnen ausgesucht und wir hatten sozusagen, im Englischen sagt man Tryout, also wir hatten 700, die sich dafür beworben haben. Mhm. Und 400 tatsächlich Frauen kamen zu diesen Tryouts, wo wir in Dammam, das sind die drei Großstädten, Riad und Jeddah, praktisch diese 30 Besten auserwählt haben. Und jetzt haben wir das Glück gehabt, auch in den letzten 2 Monaten eine Liga zu spielen, also auch eine ganz, ganz sozusagen neue Geschichte, die hier geschrieben wurde.
Aha.
Eine Frauenfußballliga mit jeweils in diesen Großstädten mit 6 Teams und wir spielen jetzt sozusagen die Finalrunde. Die ist jetzt am 1. Januar. Wir hatten sogar Spiele am 24. Dezember. Also Weihnachten ist dieses Jahr ja ein bisschen ausgefallen, würde ich jetzt sagen. Hm. Es war aber ein tolles Erlebnis, diese Frauen jetzt spielen zu sehen, die noch nie Großfeld gespielt haben. Man muss sich das einfach mal vor Augen halten, dass die also immer Kleinfeld 7 oder 9er Feld, das ist natürlich ein großen, großen Unterschied zu den Großfeld. Und das haben sie jetzt in den letzten 2 Monaten das erste Mal praktiziert. Oh ja. Und sie haben sich also von Spiel zu Spiel gesteigert und verbessert. Da sieht man einfach ihr Wille und ihren Ehrgeiz, ja, vor allen Dingen, das Spiel anzunehmen und auch wirklich gute Leistungen zu bringen.
Sie haben eben gesagt, wann diese Liga-Endspiele, wann das stattgefunden hat. Wir zeichnen vor dem 1. Januar auf, deswegen können Sie uns das Ergebnis noch nicht sagen, was da rausgekommen ist, wer quasi in der Liga von Saudi-Arabien, der Frauenfußballliga, sich an die Spitze gespielt hat. Sind das eigentlich besonders mutige Frauen, die da spielen, weil das ja noch gar nicht so lange erlaubt ist? Finden Spiele und Training in der Öffentlichkeit oder abgeschirmt statt?
Nein, alles in der Öffentlichkeit. Die Frauen haben schon länger gespielt, also schon seit, man sage und schreibe, 2007 haben die schon das Fußballspielen, ja, einfach durch Training und durch kleine Turniere, also schon zwar nicht in der Öffentlichkeit, aber so ein bisschen hinter verschlossenen Türen oder in kleinen privaten Farms haben sie trainiert. Also sie waren schon immer dabei, nur es wurde halt nicht vom Fußballverband offiziell aufgenommen, beziehungsweise es war keine Struktur vorhanden, es war nicht organisiert. Und jetzt hat das alles natürlich mit diesem Wandeln für die Frauen, dass sie jetzt Auto fahren dürfen. Sie dürfen jetzt alleine reisen, was ja vorher nicht erlaubt war. Sie haben jetzt Sport in den Schulen für Mädchen eingeführt. Also alles hat sich hier so in den letzten, kann man sagen, 2 Jahre, 3 Jahre sehr, sehr zum Positiven für die Frauen verändert. Und die Frauen, die hier spielen, das sind welche, die voller Leidenschaft, die also auch 2 Stunden zum Training fahren, 2 Stunden trainieren und 2 Stunden wieder zurückfahren. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es selbst nicht gesehen hat. Und ich war in 28 Clubs insgesamt, die ich am Anfang besucht habe, um mir selbst einen Eindruck zu verschaffen. Und da gibt es über 20, 30, 40 spielende Frauen, die da trainieren, 3-mal in der Woche. Also die gehen natürlich noch auch im Beruf nach. Das sind keine Profis, also richtige Amateure, so wie wir das vor vielen, vielen Jahren ja bei uns auch erlebt haben.
Ja, welche Unterstützung erfahren die Frauen eigentlich von ihren Vätern und Brüdern? Also wie groß sind aber vielleicht auch die Widerstände in der Männerwelt gegen fußballspielende Frauen?
Ja, ich erfahre jetzt, ich bin ja seit September hier und ich erfahre nur Positives und das macht mich also auch sehr zuversichtlich, weil die meisten Frauen Fußball spielen dürfen. Es gibt natürlich immer wieder Eltern, die da jetzt nicht so begeistert sind, aber die meisten Frauen dürfen Fußball spielen, gehen raus und wir haben jetzt eine Liga, ich kann Ihnen gerne da mal ein paar Links zeigen, ohne Hijab, ohne große Verkleidung oder dementsprechend für ein arabisches Land, ja, man sich das vorstellt. Also die Frauen sind da absolut offen, in Jeddah sowieso sehr liberal und sehr offen mit Zuschauern. Da sind die Eltern dabei, da sind Brüder und Schwestern, die unterstützen diese fußballspielenden Frauen. Und wenn man das nicht selbst erlebt hat, glaubt man es nicht. Und ich bin also auch wirklich so, so positiv überrascht, wie hier der Fußball allgemein angenommen wird. Man muss ja immer schauen, ist es eine Fußballnation, leben die Fußball? Und hier auch für die Männer natürlich, die auch ins Stadion gehen dürfen, bei den Männern die Frauen unterstützen mit einer Laola-Welle. Ich habe manchmal gedacht, ich bin hier in Schalke oder in Dortmund. 50.000 unterstützen da. Also ich habe jetzt, wie gesagt,
50.000? Ach, ja, 50.000 bei Frauen Fußballspielen?
Nein. So, wir haben ja noch kein Spiel gemacht. Wir haben ja noch sind wir da nicht hingekommen. Aber die Männer, da konnte ich also schon 3 Nationalmannschaftsspiele mehr anschauen. Und da war diese Zuschauerzahl in den Stadien gewesen und ganz, ganz viele Frauen in den unterschiedlichsten Altersklassen. Also ich sage jetzt mal von 70, 60, 50, 40, alles Junge da, die also diese Männer Nationalmannschaft unterstützt haben. Und die leben hier Fußball, die werden groß mit Fußball. Und das, glaube ich, ist auch der große Unterschied zu manch anderen arabischen Land, dass hier der Fußball eine ganz, ganz große Bedeutung in der Gesellschaft hat.
So, und jetzt ist natürlich die Frage, will Saudi-Arabien vielleicht, also wir wissen, Menschenrechtsverletzungen finden in Saudi-Arabien statt, Frauenrechtlerinnen sitzen im Gefängnis. Will Saudi-Arabien jetzt mit dieser Öffnung zum Frauenfußball hin einfach sein Image aufpolieren oder meint es das mit dem Frauenfußball ernst? Was für einen Eindruck haben Sie?
Also ich bin hier, um den Frauenfußball zu fördern. Das ist meine Mission. Der Fußballverband ist sehr seriös mit seinem Fußballpräsidenten und mit dem Generalsekretär. Wir haben eine ganz tolle Strategie entwickelt für die Frauen und nicht nur für heute und morgen, sondern für die nächsten Jahre. Ich konnte die erste Akademie sozusagen aufbauen seit September. Wir haben eine U13, U15, U17 sozusagen Mannschaft, um natürlich da auch eine gute U17-Nationalmannschaft demnächst zu formen. Wir werden jetzt ein Nationalmannschaftsspiel, das erste. Also es ist wirklich unfassbar, dass das auch in die Geschichte eingeht, in den Malediven gegen Seychellen. Und Malediven spielen, die Seychellen haben auch ihr erstes Länderspiel. Also das wird wirklich ein ganz, ganz tolles Ereignis auf den Malediven. Wir haben da die Spiele schon konkret ausgemacht, dass wir da im Februar die Spiele absolvieren. Und jeder steht voll dahinter. Wir haben also eine ganz, ganz tolle Resonanz, nicht nur in Saudi-Arabien, auf der ganzen Welt wird über diese Liga gesprochen, wird informiert. Also es ist unfassbar, was sich da momentan tut. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich sehr positiv ist für Saudi-Arabien. Natürlich die Frauen, die jetzt so nach so langer Zeit endlich jetzt ihrem Fußball nachgehen dürfen. Und ich sage immer, das sind so wie Marionetten, die also jetzt aufgedreht werden und jetzt loslaufen Und sie sehen diese Freude, den Spaß, den die haben. Und wir haben unglaublich viele Unterstützung von den Männern. Und das finde ich also auch sehr angenehm und sehr positiv.
Na, und Sie haben gesagt, dass also zum Beispiel auch in der Schule für die Mädchen der Sportunterricht geöffnet wurde. Und Sie haben von der Fußballakademie haben Sie gesprochen. Also das heißt, da wird doch tatsächlich eine Basis gelegt, wenn ich Sie richtig verstehe. Und das ist jetzt nicht irgendwie Augenwischerei für einen Moment.
Das meine ich damit, dass hier wirklich ernsthaft eine Strategie entwickelt wurde, die also nicht nur für morgen gedacht ist, sondern für einen längeren Zeitraum. Sie wollen den Frauenfußball hier etablieren, wie gesagt, mit der Akademie. Ich mache nicht nur die Akademie, wo ich dafür zuständig bin. Ich trainiere auch oder bilde Trainerinnen aus. Ich habe jetzt schon 3 C-Lizenz-Trainerkurse gemacht. Wir sind gerade dabei, den ersten B-Lizenz-Trainerin-Kurs durchzuführen. Also auch alles Geschichte hier in Saudi-Arabien. Und dass sie wirklich versuchen, den Frauenfußball zu fördern, zu entwickeln. Und natürlich jetzt mit dem ersten Spiel der Nationalmannschaft. Wir haben jetzt ein Camp für die nächsten 6 Wochen, wo wir zusammenkommen in Hotels. Da wird also alles getan und organisiert, um eine wirklich optimale Vorbereitung für diese 2 Länderspiele, die wir dann auf den Malediven gegen Seychellen und Malediven haben werden.
Als Monika Stab gefragt wurde, ob sie das Frauenfußballteam von Saudi-Arabien aufbauen will, konnte sie natürlich schon auf Erfahrungen von rund um den Globus zurückblicken. Schon mehrere arabische Länder auch, Frau Stab. Sie waren in Bahrain, Sie waren in Palästina, Sie waren in Katar. Was würden Sie sagen, was sind da eine Gemeinsamkeit oder welche Unterschiede sind da vor allem auffällig?
Jedes Land ist anders und auch hier im Golfraum sind auch die Länder ganz unterschiedlich. Ich war in allen Golfländern, Oman, in Kuwait, in UAE, in natürlich Katar. Und meine erste Station war Bahrain. Da musste ich erstmal auf der Landkarte schauen, wo ist Bahrain, weil es ja doch eine sehr, sehr kleine Insel mitten in den Golfstaaten ist. Und Bahrain war ich also auch im Auftrag von FIFA, ja, eine Nationalmannschaft zu gründen. Und das haben wir gemacht und wir haben unser erstes Spiel auf den Malediven gespielt. Das ist natürlich für mich jetzt auch ein großes Déjà-vu. Ja, Rückkehr. Ich habe also das auch mit Katar gemacht. Also 2007 war ich in Bahrain, 2013 in Katar und jetzt fast 22 bin ich jetzt mit Saudi-Arabien auf den Malediven. Also ein positiver Rückblick und jedes Land ist anders. Ich war ja jetzt ja auch 2 Jahre vom Auswärtigen Amt und Deutschen Olympischen Sportkomitee in Gambia. Und da sind auch 95% Muslime. Also was mich immer wieder besonders inspiriert und motiviert, sind diese Länder mit arabischen Wurzeln, mit muslimischen Frauen, die natürlich manchmal ihren Sport nicht ausüben dürfen, weil sie ja zu Hause den Haushalt führen müssen, weil sie natürlich auch Kinder zur Welt bringen müssen. Gerade in Afrika, da werden die Mädchen nicht in die Schule geschickt, weil sie ja schon zu Hause da sein müssen, um ihre Mutter zu unterstützen. Und für mich hat der Fußball also mehr Wert als nur das reine Fußballspielen, sondern diese Frauen und Mädchen, ja, ich sage jetzt einfach mal, zu stärken, in ihrem Selbstvertrauen auch natürlich aufzustehen, für ihre Rechte zu kämpfen, um wirklich dann auch ein Teil der Gesellschaft zu sein. Und ich denke, durch das Fußballspielen findet das statt. Und das konnte ich in über 85 Ländern jetzt erfahren, wie sehr das hilft, dass Frauen Fußball spielen und dadurch viel an Selbstwertgefühl gewinnen.
Also würden Sie sagen, Ihre Arbeit ist eigentlich auch so ein bisschen, ja, fast schon politisch?
Ich halte mich politisch total raus. Das ist nicht mein Metier, war noch nie gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht meine Mission. Ich würde eher sagen, die Gesellschaft zu stärken. Und natürlich kann man das wieder jetzt als politisch empfinden oder aussagen. Für mich gilt es darum, die Mädchen auch für einen Moment glücklich zu machen. Ich war in Flüchtlingslagern in der Nähe von der Türkei oder in Lebanon. Wenn Sie da die Bedingungen sehen, ganz grausame Bilder und du kommst dann dahin und machst die 2 Stunden glücklich, gehst natürlich dann wieder, kannst nicht den ihren Leben verändern. Ich war in Syrien, bevor der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Ich habe da noch sehr viele Kontakte zu Aleppo, Homs, Damaskus und natürlich ist das alles immer sehr traurig mitzuerleben und mitzuverfolgen. Und wenn ich dann dorthin gehe und kann diese Mädchen, Frauen, wie gesagt, für ein paar Stunden einfach glücklich machen, das vergessen zu lassen, was da passiert. Ich war also auch in traumatisierte Einrichtung in Berlin. Da haben die auch gesagt, ach, wir haben so viel von Ihrer Arbeit gehört, können Sie mal vorbeikommen. Hm. Die glauben nicht, dass das mit dem Fußball funktioniert, und es hat funktioniert. Und die Mädchen und Frauen waren so begeistert. 3 sind jetzt in einem Verein in Berlin, was der Fußball wirklich im positiven Sinne für jeden Einzelnen auch ausrichten kann, hm, und das so wichtig ist.
Da, wenn Sie das so sagen, also auch zum Beispiel mit traumatisierten Mädchen. Sie beschreiben, irgendwo habe ich das gelesen, auch sehr beeindruckend, dass Sie schon Mädchen trainiert haben, die anfangs einfach zu schüchtern waren, um überhaupt einen Ball zu treten, diese Bewegung zu machen, überhaupt dagegen zu treten. Wie ermuntern Sie diese Mädchen? Wie machen Sie das?
Ja, ich war gerade in Pakistan wieder. Ich habe ja auch in Pakistan die Nationalmannschaft aufgebaut. Ich habe da wieder was erlebt. Das sind Frauen in der Nähe von der Grenze von Afghanistan. Ich habe da also mit den Frauen jetzt 4 Tage gearbeitet. Die konnten ja fast nicht laufen. Also mit Sport haben die wirklich wenig zu tun. Am Ende waren die so begeistert und haben sich so mitgenommen gefühlt und waren so happy. Und sie müssen die Frauen sehen vom ersten Tag und dann vom 4. Tag. Ja, das ist unfassbar, wie diese Frauen durch den Sport animiert, inspiriert, motiviert werden. Die gehen jetzt zurück in ihre Communities und sagen, ja, wir wollen also Sport treiben für die Jugendliche, dass die ein besseres Leben, eine bessere Stärkung haben in der Gesellschaft, dass sie mehr eingebunden werden. Letztendlich ist das auch immer wieder das Politische, aber es ist, in Kambodscha werden die Kinder für $30 verkauft von den Eltern und die müssen dann durch Menschenhandel in Thailand oder Malaysia durchkommen, kommen zurück, sind traumatisiert, die Eltern nehmen sie nicht mehr auf und dann kommen die in ein Heim. Also wenn sie dann mit diesen Kindern arbeiten und sehen, wie glücklich die für einen Moment sind, wenn sie mit denen Fußball spielen. Der Fußball hat diese Faszination. Der Fußball gibt ihnen Kraft, Stärke. Gerade in Palästina haben sie ja auch viele, viele Probleme, die sie erleben. Und der Fußball gibt ihnen die Hoffnung. Ich kann ja oft nicht die Welt verändern, auch nicht in Nordkorea. Die Mädels sind mit mir bis zur Rolltreppe am Flieger sind die mitgegangen, um mich zu verabschieden. Und die waren so dankbar.
Welche Mädchen erreichen Sie eigentlich? Ist das häufig die Oberschicht, die dann von den Eltern tatsächlich auch zum Fußball gelassen wird, oder Familien mit Auslandserfahrung, oder sind das auch, ich sage jetzt mal, Talente von der Straße? Können Sie jedes Mädchen treffen?
Ich treffe jedes Mädchen und ich war ja jetzt 2 Jahre auch in Gambia gewesen, habe dann ein ganz tolles Projekt. Michelle Müntefern, die war die Schirmherrin dieses Projektes. Wir haben da also ganz tolle Sachen in den Schulen gemacht, in den normalen Schulen, wo sie alle Mädchen erreichen können, auch alle verschiedenen Klassen natürlich. Und wir haben schon viele Mädchen wieder zurück in die Schule gebracht, die auf der Straße waren, die also nicht in die Schule gegangen sind. Und ohne Schulbildung, dann ist das Leben ja, wenn man so will, ist ja kein Leben. Sie haben ja keine Zukunftsperspektiven. Sie haben nicht irgendwo Einkommen, wo sie ihre Familie auch vielleicht miternähren können. Das ist ja auch immer in Afrika ganz wichtig. Ja. Ich denke, man erreicht jeden, wenn man will, wenn man natürlich auch ein bisschen in die Landesinnere bin ich auch nach Gambia, nicht nur in der Hauptstadt. Oft findet vieles natürlich nur in der Hauptstadt statt, aber ich gehe auch in diese wirklichen ländlichen Gegenden und wenn sie da hinkommen und sie finden so viele Talente und so viele Mädchen, die also gerne Fußball spielen würden, aber sie haben keinen Ball. In Vanuatu habe ich alte Säcke zusammengebunden und dass wir überhaupt einen Fußball hatten, weil auf der ganzen Insel gab es keinen Fußball zu kaufen. Also man muss dann immer mal schauen, wie man natürlich aus solcher Situation, wie man so schön sagt, flexibel ist und das Beste draus macht. Und dann haben wir mit diesem Stoffball oder wie man es auch nennt, haben wir Fußball gespielt. Und der war rund, der ist gerollt und wir haben Tore geschossen und hatten tolle Erfolgserlebnisse.
Ja, also wenn Sie so erzählen, habe ich auch nicht den Eindruck, dass Sie da mit einer großen Entourage irgendwie durchs Land fahren, sondern Sie sind da sehr auch auf sich gestellt scheinbar.
Die meiste Zeit war ich alleine, ja. Habe auch schon da viel erlebt. Nur das Gute und das Schöne ist, ich bin ja nicht als Tourist unterwegs, sondern ich bin ja einer von denen. Und das macht das Leben natürlich auch immer vor Ort sehr angenehm. Ich sage immer, wenn ich Touchdown habe, fühle ich mich in dem Moment da häuslich, heimlich, dann fühlen die das auch. Ich glaube, jedes Land ist da auch anders. Jedes Land hat da andere Voraussetzungen, andere Bedingungen. Und man muss sich da wirklich niederlassen, man muss sich adaptieren. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Job, um dann auch zu sehen, okay, wo kann ich jetzt was im Positiven verändern? Weil ich konnte natürlich nicht jedes Land den Frauenfußball so verändern, wie ich das gerne gehabt hätte. Und gerade Saudi-Arabien ist das beste Beispiel. Ich war ja in Bahrain 7 Monate gewesen, habe da eine Nationalmannschaft aufgebaut. Die Brücke war damals geschlossen. Da durfte ich also nicht drüber als Frau, weil du musstest mit einem Mann oder einem Sponsor, der dich begleitet. Und jetzt hatte ich den Anruf letztes Jahr gehabt von Saudi-Arabien. Ja, wir suchen eine Instruktorin, eine Trainerausbilderin, die also uns den ersten 10-Lizenz-Trainerkurs führen kann. Und da habe ich sofort spontan zugesagt, weil ich war noch nie in Saudi-Arabien. Es war also wie ein Sechser in Lotto für mich, weil dieses Land hatte ich immer noch auf meiner weißen Landkarte. Und ich hatte immer gesagt, ich will auch da in diesem Land, wo natürlich auch andere Bedingungen sind, aber auch was machen für die Frauen. Und jetzt bin ich hier und es ist unfassbar, was hier wirklich abgeht und was alles jetzt für die Frauen getan wird. Und das ist natürlich für mich auch ein ganz glücklicher Moment, das noch in so einer Form mitzuerleben.
Monika Stab trainiert Mädchen und Frauen rund um die Welt. Frau Stab, wann haben Sie eigentlich selber angefangen, Fußball zu spielen? Wie alt waren Sie?
Ja, ich war gerade mal 4 Jahre alt und habe mit den Jungs sozusagen auf den Straßen gekickt. Und um dies auch ein bisschen zu verdeutlichen, mein Vater hatte eine Bäckerei. Meine Eltern hatten schon 2 Töchter zur Welt gebracht und ich sollte als dritte Tochter doch unbedingt ein Junge werden, um diese Bäckerei zu übernehmen, so wie das damals ja traditionell war. Und ich bin dann so ein bisschen als Tomboy, sage ich immer, als ja nicht als Junge geboren, aber als Junge durfte ich zumindest mit den Jungs auf den Straßen spielen. Und ich konnte ja nicht in einem Verein spielen als Mädchen, das war ja damals nicht erlaubt. Und der Deutsche Fußballbund hat uns erst 1970, da war ich gerade mal 11 Jahre alt.
Da durften Sie es also offiziell.
Endlich offiziell kicken durfte. Und da gab es aber immer noch keine Mädchenmannschaft. Ich habe also mit den Jungs viele Scheiben eingeschossen. Mein Vater hatte dann eine besondere sozusagen Versicherung abgeschlossen für die Nachbarn, die ja dann irgendwann auch mal etwas frustriert waren, weil ich war schon ziemlich energisch und habe da einfach gern auch Fußball gespielt. Und da kommt das schon mal vor. Und ich habe dann mit 11 Jahren in einer Erwachsenenmannschaft gespielt.
Also mit 11 in einer Erwachsenenmannschaft?
Ja, weil es keine Mädchenmannschaft gab. Ich durfte ja bei den Jungs nicht spielen. Frauenmannschaft waren ja dann zu diesem Zeitpunkt erlaubt, aber es war ja noch nichts an Aufbau gemacht worden vom DFB-Seite. Also wir hatten dann endlich die Erlaubnis, die Frauen zu spielen, durften aber nur 2-mal, ich glaube erst 20, dann 25 Minuten, dann 30 Minuten. Wir durften keine Stollenschuhe anziehen. Wir mussten einen kleineren Ball, wie die F-Jugend spielt, nehmen, leichter. Also wir hatten ganz andere Bedingungen am Anfang. Wir sollten dann Brustschützer anziehen. Also da haben wir uns auch richtig vehement dagegen gewehrt, weil wir gesagt haben, das brauchen wir nicht. Also wir können schon auch den Ball so stoppen mit der Brust, dass die uns nicht abfällt oder irgendwas passiert. Und man muss ja einfach schauen. Damals war ja dieses Vorurteil, dass wenn sie Fußball spielen, die Frauen, dass sie dann keine Kinder bekommen können. Mhm. Also es waren ja die dollsten Aussagen, die da im Raum standen. Und dann durften wir 1974 war ja erst die deutsche Meisterschaft. 1977 war ich mit Oberschiel Vizemeister gewesen. Also ich habe dann praktisch das Fußballspielen ja mit den Erwachsenen immer erlebt. Ja. Und das war ein Teil meiner Jugend, meiner Kindheit.
Ja, und dann die Bäckerei und die Lehre als Kauffrau quasi nebenbei. Also Sie haben ein wirklich reiches Fußball- und im Ausbildungsleben zu Hause in Hessen gehabt. Das hat Sie aber dann nicht abgehalten, irgendwie doch auf große Weltreise zu gehen. Also so richtig 1978 auf eine mehrjährige Weltreise. Sie waren offenbar ein sehr neugieriger, experimenteller Typ, oder?
Ja, ich glaube, wiederum durch den Fußball. Wir haben also mit 11 Jahren sind wir ja schon nach Holland gefahren und haben da Turniere gespielt oder in Frankreich oder ja, so in Österreich oder in der Schweiz. Also wir waren ja schon da mit dem Fußball immer schon unterwegs. Also das Reisen war vielleicht auch ein bisschen dann in meinem Blut oder einfach diese Neugierde auch. Mhm. Und ich bin dann über das Hotelfachschule, habe ich ja am Tegernsee auch gemacht, um da halt auch eine optimale Ausbildung zu haben, nicht zu Hause zu lernen, bin dann auch nicht zu Hause geblieben. Ja, ich bin dann sozusagen auf ein Vagabundenleben nach England gekommen und ich wollte also eigentlich die Sprache lernen, Englisch, weil ich wusste, im Hotelgewerbe ist Englisch halt schon ein ganz wichtiger Bestandteil. Das war schon so der Hauptgrund und wiederum bin ich da angekommen mit 3-4 Wörtern Englisch und konnte dann in einem Fußballverein, Queen's Park Rangers, sofort Fuß fassen, sofort war ich integriert. Nach 3 Monaten habe ich dann auch schon Englisch sprechen können und bin ja dann auch nach Frankreich, wollte Französisch lernen, habe da in Paris Saint-Germain gespielt, bin dann auch im Kibbutz in Israel gelandet, also auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung als junge Frau mit 20 da in einem Kibbutz zu arbeiten. Das ist also eine so wichtige Institution, eine Community, ohne Geld zu leben, ohne sich Sorgen zu machen, was ist morgen, sondern einfach seinen Beitrag dazu leisten, in einer, Fabrik zu arbeiten oder auf den Feldern Birnen zu pflücken, Bananen zu schneiden. Also das ist dann schon wirklich ein tolles Erlebnis gewesen und das hat mich also auch für mein Leben, denke ich, geprägt, bis ich dann zurückkam und 1983 dann die SG Braunheim und den ersten FFC Frankfurt mitgegründet und zum großen Erfolg geführt.
Den ersten Frauenfußballclub, so richtig. Erster FFC Frankfurt. Wenn man Sie hört, also Sie sind ja kaum in Ihrer Energie zu stoppen und in Ihrer Freude auch, diese Sachen eben anzupacken und dann eben das, genau diese Freude auch weiterzugeben. Also so ein Typ, schätze ich jetzt mal, waren Sie schon immer, oder? Also dieses Anpackende und also Sie trauen sich ganz alleine loszumarschieren.
Also eins haben wir zu Hause immer mitbekommen in unseren Eltern, dass wir anpacken müssen. Ja, wir mussten früh morgens schon um 5 Uhr aufstehen, in der Bäckerei mithelfen, in die Schule gehen, zurückgehen, wieder helfen. Also ich glaube, das hat uns schon sehr geprägt. Und ich glaube, unsere Eltern, das fand ich immer toll, so eine ganz kleine Geschichte. Ich habe mal einen Jungen verkloppt oder wir hatten irgendwie Krach oder was. Und die Eltern kamen dann, mein Junge wurde durch ihre Tochter geschlagen und jetzt ist seine Hose kaputt und das müssen sie ersetzen. Und da sagt meine Mutter nur, meine Tochter hatte bestimmt schon einen Grund gehabt, warum sie da das gemacht hat. Und das fand ich also diese Situation einfach, meine Mutter mir vertraut hat, dass ich den jetzt nicht einfach so verkloppt habe, sondern wirklich in Grund vorlag. Und ich meine, so als Mädchen musst du dich ja immer gegen die Jungs dann auch durchsetzen. Und ich glaube, das haben wir gelernt, sehr früh selbstständig zu sein. Und das war schon mit Sicherheit eine Prägung, dass wir einfach immer angepackt haben. Und vor allem, was die auch nicht haben dürfen, wenn ich jetzt überlege, die letzten 14 Jahre in den 85 Ländern, sie dürfen keine Angst haben. Ja. Es gibt immer irgendwo eine Lösung und es gibt keine Probleme, sondern einfach immer nur Herausforderungen.
Monika Stab hat ihre Trainerlizenz zusammen mit dem ehemaligen Torhüter Toni Schumacher gemacht, Frau Stab. Die Erinnerungen daran sind wahrscheinlich auch ein bisschen durchwachsen. Sie waren die einzige Frau im Kurs. Wann war das?
Das war 1994 und das war sicherlich ein Abenteuer oder ein tolles Erlebnis mit diesen 29 Männern, unter anderem auch Charlie Kerbel von der Eintracht. Und das waren wirklich tolle Erlebnisse, diesen Fußballlehrer zu bekommen und mit diesen wirklich Legenden, kann man ja sagen, zusammen in einem Team zu sein. Ja,
aber wenn Sie sagen, tolles Erlebnis oder war es manchmal auch, ich meine, wurden Sie belächelt als Frau oder wurden Sie immer ernst genommen? Was für eine Erfahrung haben Sie da gemacht?
Ja, am Anfang haben die erstmal alle gelacht. Wer ist das und was will die? Und dann nach 2 Wochen, glaube ich, haben sie doch gemerkt, dass sie mit mir nicht alles machen können. Und dann war ich auch Mitsprecher gewesen vor der ganzen Truppe. Und ich glaube, sie hatten dann auch den Respekt vor mir. Und wir konnten also auch durch ganz viele Gespräche so ein bisschen Aufklärung auch für den Frauenfußball machen, weil der Frauenfußball ja immer genau belächelt wurde. Und wir haben ja jahrelang für diesen Erfolg gekämpft, den die Frauennationalmannschaft ja mit 7 Europameistertiteln, 2 Weltmeistertiteln, eine olympische Goldmedaille in Rio geholt. Also man muss ja einfach sich vorstellen, was wir alles dafür tun müssten, um diese Anerkennung, die wir uns auch wirklich verdient haben und wie viele Barrieren wir nehmen mussten, um diese Anerkennung in der Gesellschaft zu bekommen.
Meine Tochter macht gerade ihr freiwilliges soziales Jahr als Fußballtrainerin beim Berliner Fußballverband. Und in den 2 Vereinen, in denen sie da arbeitet, ist sie das einzig weibliche Wesen außer den Müttern am Spielfeldrand. Also wenn wir so lächeln über Länder, wo die Mädchen jetzt erst anfangen mit Fußball spielen, eigentlich haben wir keinen Grund darüber zu lächeln, weil hier nehmen die Vereine auch immer noch sehr wenig Geld für den Mädchen- und Frauenfußball in die Hand. Oder wie ist Ihr Eindruck?
Absolut, also da bin ich ganz mit Ihnen und ich sehe auch einmal die natürlich professionelle Schiene, wir müssen ja immer schauen. Ich bin ja damals Ende 2006 vom ersten FSC Frankfurt weggegangen, weil ich dachte, die Entwicklung hier in Deutschland ist so ein bisschen abgeschlossen mit der ersten Weltmeisterschaft. Der Gewinn der Weltmeisterschaft 2003 war für mich so ein Moment erreicht, jetzt haben wir es wirklich geschafft und natürlich 2011 die eigene WM im eigenen Land, natürlich am Ende sehr enttäuschend, dass da der ganz große Erfolg nicht dabei rauskam, aber wir gesehen haben, was alles im Frauenfußball machbar ist und zu erreichen und jetzt 2022 muss man ja sagen schon, wir hinken ein wenig hinterher, was in England zurzeit abgeht in der Premier League. Unfassbar, was da für Gelder ausgegeben werden, welche Sponsoren da teilhaben an diesem tollen Fußballspiel der Frauen, das mittlerweile auf einem hohen Niveau wirklich ganz toll anzusehen ist, wie die letzte Weltmeisterschaft in Frankreich ja auch gezeigt hat. In Spanien, in Italien oder Frankreich oder auch in Holland, da geht richtig die Post ab.
Also Deutschland wird ein bisschen abgehängt?
Ja, absolut. Das sehe ich so. Natürlich auch mehrere Gründe. Einmal denke ich, dass wir uns vielleicht auch über Jahre so ein bisschen auf den ganzen Erfolg, den wir hatten, ausgeruht haben. Wir sind nicht mehr Nummer 2 nach der USA in der FIFA-Rangliste. Wir sind von Schweden jetzt eingeholt worden, was auch dokumentiert, dass wir also nicht mehr unter, ich sag mal, den zweitbesten Frauenfußballnationen gehören. Und wir haben vielleicht auch, ja, es gehören ja immer mehrere dazu. Ich will nicht einen dafür ausdeuten, der DFB oder die Vereine oder woran es dann letztendlich liegt. Ich denke, jeder hat da so sein Päckchen, seinen Rucksack zu tragen und der DFB hat sicher in den letzten Jahren nicht unbedingt gezeigt, dass wir da mehr tun müssen, mehr vorangehen.
Also da war das Interesse einfach nicht so groß da. Ja, denken Sie manchmal, es wäre vielleicht für die Frauen besser gewesen, sich gar nicht an den Tropf vom DFB zu hängen, sondern eigene Frauenstrukturen aufzubauen?
Das weiß ich nicht. Also ich denke, wir gehören ja zu einem Fußballverband. Also das finde ich ist schon wichtig. Das habe ich ja auch über die Jahre erlebt, wenn ich jetzt gereist bin, dass immer Frauen sich abkapseln wollten. Ich glaube, wir müssen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Wir müssen mehr natürlich auch in Männerpositionen, verantwortlichen Positionen, die Frauen einsteigen. Ich glaube, da müssen wir uns auch selbst in die Hand nehmen. Da müssen wir auch uns selbst Frauen hinterfragen. Können wir das? Ja, wir können das, auch wenn wir vielleicht nicht ganz diese Erfahrung haben, wie die Männer das haben. Es gibt in der ganzen Welt 211 Fußballverbände und davon, wenn ich jetzt richtig bin, 3 Frauen, die also diese Fußballverbände leiten als Präsidentinnen. Ja. Und da ist also ein ganz wichtiger Anteil für mich, dass mehr Frauen in gewissen Positionen auch beim DFB natürlich sein müssen, um aber gewisse Räder anzukurbeln.
Ist der DFB schon so weit? Haben Sie den Eindruck, dass das mal so sein könnte? Ich meine, es wäre ja jetzt eigentlich eine Chance, eine Frau zu installieren.
Ich bin immer dafür, dass man mit Frauen und Männern gemeinsam arbeitet. Für mich ist das ein ganz wichtiger Bestandteil, weil die Männer sind schon seit 1860 unterwegs mit dem rollenden Ball. Wir sind erst seit 1970 unterwegs. Also man muss da einfach mal ein bisschen in die Geschichte gehen. Was jetzt erstaunlich ist in England, da gibt es ja diese Zuschauerzahlen zwischen Manchester City, Manchester United, 20.000, 30.000 kommen da zu einem Punktspiel, was ja unglaubliche Resonanz ist. Oder im Wembley-Stadion 70.000. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, in Braunschweig oder irgendwo gespielt mit 3.000 oder 4.000 Zuschauern, je Nationalmannschaft. Natürlich mittags um 2 oder irgendwann um 4, mitten in der Woche, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, eine höhere Zuschauerzahl zu bekommen. Natürlich auch die Fernsehübertragung. Ich kann jedes Spiel in England, kann ich mir jedes Wochenende anschauen, Free TV, ohne dass ich da irgendwas dafür zahlen muss. Also sie machen dementsprechend die Werbung. Sie haben Barclays Bank als Hauptsponsor. Sponsor, Weetabix für die Jugend, was also ganz toll ist. Das sind ganz super Sponsoren, die wirklich dahinter stehen und dementsprechend das tragen. Und das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland, die wirkliche, ich sage jetzt mal, Aufgewecktheit in der Gesellschaft, den Frauenfußball total zu unterstützen. DFB, Vereine, Sponsoren, da gibt es also noch unendlich viel zu tun und das muss angepackt werden, auf jeden Fall.
Das muss angepackt werden, das sagt eine extrem erfolgreiche Fußballtrainerin mit Meistertiteln, Pokalsiegen und Europapokalsiegen. Hier im Deutschlandfunk Kultur, nämlich Monika Stab. 2022, also dieses Jahr, Jahr der Fußballweltmeisterschaft in Katar, hoch umstritten. Immer wieder wird wegen der Menschenrechtslage zu Boykotten aufgerufen. Frauenfußballtrainerin Monika Stab hat ja viel Erfahrung in Katar gesammelt. Frau Stab, was sagen Sie? Fußballweltmeisterschaft in Katar, gut oder nicht gut?
Ich finde, es ist wichtig, dass man immer wieder offen und auch immer alles berücksichtigt. Natürlich, ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele Vorurteile herrschen, einfach von Menschen, die nicht genau wissen, was letztendlich in den einzelnen Ländern abgeht. Ich finde, es ist immer wichtig, man muss sich den eigenen Eindruck verschaffen. Und ich sehe jetzt kein Hindernis, warum ein arabisches Land nicht eine Männerweltmeisterschaft durchführen soll. Ich finde es förderlich. Man muss sich gegenseitig auch kennenlernen. Ich denke, wir müssen lernen, unsere Kulturen, unsere Unterschiede, die es nun mal gibt in der Religion, in der Auffassung, in der allgemeinen Gesellschaft, dass wir lernen, miteinander umzugehen, uns gegenseitig zu respektieren. Und der Fußball hat das immer wieder gezeigt, dass das Brücken schafft, dass das einfach united, wie man so schön im Englischen sagt. Und dafür finde ich den Fußball auch wichtig. Und ich finde es wichtig, dass wir uns auch ein Bild machen, wir selbst, das miterleben, um dann auch dann darüber urteilen zu können.
Aber der Fußball darf sich natürlich nicht kaufen lassen.
Wenn Sie so wollen, ist, weiß ich nicht, was sich nicht kaufen lässt auf dieser Welt. Da gibt es genügend Beispiele, die natürlich ich für gut heiße. Und ich finde, man muss halt auch versuchen, gegenseitig sich zu helfen, zu unterstützen, alles zu boykottieren. Weiß ich nicht, ob wir da immer in der richtigen Richtung agieren. Und ich bin der Meinung, man muss jedem eine Chance geben. Und wir können doch mit unserem Verständnis von, wie ein Miteinander aussehen soll, können wir doch einen Teil dazu beitragen. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir da ein Miteinander suchen und nicht ein Gegeneinander.
Das sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Frauenfußballtrainerin Monika Stab. Frau Stab, danke schön.
Es war mir eine Ehre. Danke.